Stellen Sie sich eine Welt vor, die durch eine unsichtbare, aber undurchdringliche Linie geteilt ist, wo zwei Supermächte einander durch die Zieloptiken nuklearer Raketen anstarren. Stellen Sie sich eine Epoche vor, in der die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Fähigkeit erlangte, sich selbst mit einem Knopfdruck zu vernichten, aber paradoxerweise gerade diese Angst fast 50 Jahre lang den Frieden bewahrte. Dies ist die Geschichte des Kalten Krieges, der längsten und spannungsreichsten Konfrontation in der menschlichen Geschichte. Der Kalte Krieg war kein gewöhnlicher Konflikt mit Schlachtfeldern und Schützengräben. Es war ein Krieg der Ideen, in dem jede Machtdemonstration, jeder technologische Durchbruch, jeder politische Schritt globale Konsequenzen hatte, von den verschneiten Straßen Berlins bis zu den Dschungeln Vietnams, von Raumschiffen bis zu unterirdischen Bunkern. Dieser Kampf berührte jeden Winkel des Planeten. Zwei Ideologien prallten in einem titanischen Kampf aufeinander. Die kapitalistische Demokratie des Westens gegen den kommunistischen Autoritarismus des Ostens. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, einst Verbündete im Kampf gegen den Faschismus, wurden zu unversöhnlichen Feinden im Ringen um die Zukunft der Menschheit. Dies ist die Erzählung von Führern, die das Schicksal der Welt in ihren Händen hielten, von gewöhnlichen Menschen, die unter dem Schatten nuklearer Vernichtung lebten, von Momenten, in denen die Welt am Rande des Abgrunds balancierte. Es ist eine Geschichte darüber, wie Angst gleichzeitig trennen und vereinen, zerstören und erschaffen kann. Die Geschichte des Kalten Krieges endet nicht mit dem Fall der Berliner Mauer oder dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie lebt weiter in jedem Moment, in dem Menschen zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Idealen und Realität, zwischen Hoffnung und Angst wählen müssen. Die Wurzeln des Konflikts. Stellen Sie sich den Moment vor, in dem die Menschheit zum ersten Mal erkannte, dass der Sieg über das Böse nicht automatisch das Gute hervorbringt, sondern manchmal nur Raum schafft für neue, subtilere Formen der Dunkelheit. Im Jahr 1945, als die letzten Schüsse des verheerendsten Krieges der Geschichte verklangen, glaubte die Welt einen Augenblick lang, sie habe endlich Frieden gefunden. Doch in Wahrheit hatte sie nur gelernt, dass es verschiedene Arten von Kriegen gibt. Manche werden mit Bomben geführt, andere mit Ideen. Und die gefährlichsten von allen werden in den Herzen und Köpfen der Menschen ausgetragen. Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass die größten Bündnisse oft aus den größten Notwendigkeiten geboren werden und an den kleinsten Unterschieden zerbrechen. Amerika, Großbritannien und die Sowjetunion hatten das Unmögliche geschafft. Sie hatten die Macht des nationalsozialistischen Deutschlands gebrochen. Doch wie drei Wanderer, die gemeinsam einen Berg erklommen haben und plötzlich erkennen, dass sie völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sie auf der anderen Seite finden wollen, entdeckten die Alliierten, dass ihre Einigkeit nur so lange währte, wie sie einen gemeinsamen Feind hatten. In den prächtigen Sälen von Jalta im Februar 1945 saßen drei Männer, die das Schicksal der Welt in ihren Händen hielten, ohne zu wissen, dass sie gleichzeitig die Grundlagen für den nächsten großen Konflikt legten. Roosevelt, bereits vom Tod gezeichnet, träumte von einer Welt, in der die Vereinten Nationen den Frieden bewahren würden. Churchill, der alte Löwe mit seiner Zigarre und seinem unerschütterlichen Glauben an die westliche Zivilisation, sah bereits die Schatten der sowjetischen Bedrohung am Horizont. Und Stalin, der georgische Revolutionär, der gelernt hatte, dass Überleben bedeutete, niemals wieder verwundbar zu sein, plante bereits ein Imperium aus Pufferstaaten, das die Sowjetunion für alle Zeiten schützen sollte. Die Tragödie dieser Epoche lag nicht in bösen Absichten, sondern in der fundamentalen Unmöglichkeit, zwei völlig unterschiedliche Visionen der menschlichen Zukunft unter einem Dach zu vereinen. Amerika glaubte an die befreiende Kraft des freien Marktes und der Demokratie, an die Idee, dass Menschen, wenn man sie nur in Ruhe ließ, natürlich zu Wohlstand und Glück finden würden. Die Sowjetunion hingegen war überzeugt, dass nur eine zentrale Planung und die Diktatur des Proletariats die Menschheit von Ausbeutung und Ungerechtigkeit befreien könnte. Der erste Riss in der Allianz wurde nicht durch große Gesten sichtbar, sondern durch die stillen Tränen polnischer Familien, die erkannten, dass ihre Befreiung nur eine neue Form der Gefangenschaft bedeutete. Polen? Das Land, für das Großbritannien ursprünglich in den Krieg gezogen war, wurde zum Symbol für die Grenzen der westlichen Macht und die Realität der sowjetischen Ambitionen. Als Harry Truman, der bescheidene Hutmacher aus Missouri, im März 1947 vor den Kongress trat und die nach ihm benannte Doktrin verkündete, sprach er nicht nur über Griechenland und die Türkei, er sprach über die Seele der Menschheit. Seine Worte hallten wie eine Glocke durch die Geschichte. Amerika würde alle freien Völker unterstützen, die sich der Unterwerfung widersetzten. Es war mehr als eine politische Erklärung. Es war ein Glaubensbekenntnis, das Amerika für die nächsten Jahrzehnte definieren würde. Der Marshallplan, der wenige Monate später folgte, war das wirtschaftliche Gegenstück zu dieser spirituellen Verpflichtung. Hier zeigte sich die wahre Genialität der amerikanischen Strategie. Während andere Imperien durch Eroberung wuchsen, würde Amerika durch Großzügigkeit siegen. Es war ein Experiment in der Macht der Hoffnung über die Kraft der Angst. Die Wurzeln des Kalten Krieges lagen letztendlich in der ältesten aller menschlichen Fragen. Wer bestimmt, wie wir leben sollen? Die Antwort sollte die nächsten 50 Jahre der Menschheitsgeschichte definieren. Der eiserne Vorhang. Stellen Sie sich einen Kontinent vor, der lernen musste, dass physische Zerstörung einfacher zu reparieren ist als die Zerstörung des Vertrauens zwischen den Menschen. Europa, das gerade aus den Trümmern des Krieges hervorgekrochen war, entdeckte zu seinem Entsetzen, dass der Frieden nicht die Rückkehr zur Normalität bedeutete, sondern den Beginn einer neuen, subtileren Form des Konflikts. Der eiserne Vorhang war mehr als eine politische Metapher. Er war die physische Manifestation der menschlichen Unfähigkeit, über ideologische Unterschiede hinwegzusehen und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Winston Churchill, der Prophet des westlichen Widerstands, stand im März 1946 in dem kleinen amerikanischen Städtchen Fulton und sprach Worte aus, die wie ein Donnerschlag durch die Nachkriegswelt hallten. Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria ist ein eiserner Vorhang über den Kontinent niedergegangen. Es war mehr als eine geografische Beschreibung. Es war die Geburtsurkunde einer neuen Ära, in der Europa nicht mehr ein Kontinent war, sondern zwei getrennte Welten, die einander mit Misstrauen und Furcht betrachteten. Die Tragödie Europas lag nicht in der Geschwindigkeit seiner Teilung, sondern in der erschreckenden Leichtigkeit, mit der Menschen lernten, ihre Nachbarn als Feinde zu betrachten. In den Straßen von Warschau, Budapest und Prag spielte sich dasselbe traurige Drama ab. Erst kamen die Befreier mit ihren Panzern und ihren Versprechungen einer besseren Zukunft, dann kamen die politischen Kommissare mit ihren Listen und ihren neuen Gesetzen. Und schließlich erkannten die Menschen, dass sie nur ihre Ketten gegen andere ausgetauscht hatten. Die sowjetische Expansion war nicht das Werk eines Eroberers im traditionellen Sinne, sondern das geduldige Werk eines Mannes, der gelernt hatte, dass wahre Macht nicht durch spektakuläre Siege errungen wird, sondern durch die allmähliche Erosion der Opposition. Stalin verstand intuitiv, dass es einfacher war, eine Regierung zu kontrollieren als ein Volk, und so installierte er überall Männer, die von Moskauer Gnaden abhängig waren. Der Westen antwortete mit dem Marshallplan, diesem großzügigen Versuch, Herzen und Köpfe durch Wohlstand zu gewinnen. Es war ein Wettlauf zwischen zwei Philosophien, der sowjetischen Überzeugung, dass Kontrolle Sicherheit bedeutete, und der amerikanischen Hoffnung, dass Freiheit und Wohlstand stärker waren als Angst und Zwang. Stellen Sie sich vor, amerikanische Schiffe, die in europäischen Häfen anlegten, beladen nicht mit Waffen, sondern mit Weizen, Maschinen und dem Versprechen einer besseren Zukunft. Doch für jeden Erfolg des Marshallplans gab es eine sowjetische Antwort. Das Kominform wurde 1947 als ideologisches Gegenstück gegründet. Ein Versuch, die kommunistischen Parteien Europas unter Moskauer Kontrolle zu bringen. Es war, als würden zwei Radiostationen auf derselben Frequenz senden und jede versuchte, die andere zu übertönen. Berlin wurde zum lebenden Symbol dieser geteilten Welt. Die Stadt, die einst das Herz des nationalsozialistischen Reiches gewesen war, lag nun wie ein westlicher Splitter tief im sowjetischen Machtbereich. Die vier Besatzungszonen verwandelten die Stadt in einen Mikrokosmos des geteilten Kontinents, wo jeder Stadtteil eine andere Zukunftsvision repräsentierte. Der eiserne Vorhang manifestierte sich nicht nur in politischen Dekreten, sondern in den stillen Tränen von Familien, die über Nacht getrennt wurden, in den zensierten Briefen, die niemals ankamen, und in den Träumen, die niemals ausgesprochen werden durften. Europa hatte gelernt, dass Freiheit nicht selbstverständlich war und dass der Preis für ideologische Reinheit oft die Zerstörung menschlicher Bindungen bedeutete. Korea brennt. Stellen Sie sich den Moment vor, in dem die Menschheit erkannte, dass der Kalte Krieg nur in der Theorie kalt war. In der Praxis bedeutete er brennende Städte, weinende Mütter und eine ganze Generation junger Männer, die lernten, dass Ideologien ebenso tödlich sein können wie Gewehrkugeln. Korea, diese geteilte Halbinsel am Rande der Welt, wurde zum ersten Testfeld für eine neue Art des Kriegführens, in der Supermächte ihre Stellvertreter in den Kampf schickten und dabei so taten, als wären sie selbst nicht beteiligt. Es war ein Krieg, der bewies, dass in einer nuklearen Welt sogar die mächtigsten Nationen lernen mussten, ihre Kämpfe durch andere auszutragen. Die Ironie Koreas lag darin, dass es ein Land war, das niemand wirklich wollte, das aber trotzdem zum Symbol für alles wurde, wofür beide Seiten zu kämpfen bereit waren. Der 38. Breitengrad war nur eine willkürliche Linie auf der Karte, gezogen von Männern, die Korea niemals gesehen hatten. Aber diese unsichtbare Grenze wurde zur Frontlinie zwischen zwei Visionen der menschlichen Zukunft. Als nordkoreanische Panzer am 25. Juni 1950 über diese Linie rollten, geschah mehr als nur eine militärische Invasion. Es war der Moment, in dem der Kalte Krieg seine Unschuld verlor und zeigte, dass er bereit war, echtes Blut zu vergießen. Kim Il-sung, der junge nordkoreanische Diktator, hatte Stalin überzeugt, dass der Süden wie eine reife Frucht in ihre Hände fallen würde. Es war eine fatale Fehleinschätzung der menschlichen Natur. Die Annahme, dass Menschen ihre Freiheit so leicht aufgeben würden wie ihre Mäntel im Sommer. Präsident Truman stand vor einer Entscheidung, die das Wesen der amerikanischen Macht für die nächsten Jahrzehnte definieren würde. War dieses ferne Land den möglichen Dritten Weltkrieg wert? Seine Antwort offenbarte etwas Fundamentales über den amerikanischen Charakter. Die Überzeugung, dass Tyrannei überall eine Bedrohung für die Freiheit war, auch wenn sie sich in den entlegensten Winkeln der Erde manifestierte. General MacArthur, dieser amerikanische Cäsar mit seinem Ego so groß wie sein militärisches Genie, verwandelte den Krieg in ein persönliches Drama zwischen ihm und den Kräften des Kommunismus. Seine brillante Landung in Incheon war mehr als ein taktischer Erfolg. Sie war der Beweis, dass amerikanische Kreativität und Wagemut auch die sichersten Stellungen überwinden konnten. Doch als MacArthurs Truppen sich der chinesischen Grenze näherten, erwachte ein Gigant, der die Welt daran erinnerte, dass Asien nicht Amerikas Spielplatz war. China trat in den Krieg ein. Nicht aus Liebe zum nordkoreanischen Regime, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus, dass amerikanische Soldaten an der chinesischen Grenze eine existenzielle Bedrohung darstellten. Der Winter 1950 brachte mehr als Schnee und Kälte. Er brachte die ernüchternde Erkenntnis, dass militärische Überlegenheit nicht automatisch politischen Sieg bedeutete. Hunderttausende chinesischer Soldaten strömten wie eine menschliche Flut über die Grenze und verwandelten MacArthurs triumphalen Vormarsch in eine der größten Rückzugsbewegungen der amerikanischen Militärgeschichte. Was folgte, war ein Krieg ohne klare Fronten und ohne erkennbares Ende. Ein Konflikt, in dem Städte mehrfach den Besitzer wechselten und jeder Sieg nur zu neuen Verlusten führte. Seoul wurde 4-mal erobert und wieder verloren. Und mit jeder Schlacht wuchs die Erkenntnis, dass dieser Krieg nicht mit traditionellen Mitteln zu gewinnen war. Nach 3 Jahren des Blutvergießens endete Korea nicht mit einem Sieg oder einer Niederlage, sondern mit der Erkenntnis, dass in der nuklearen Ära manche Konflikte nicht gelöst, sondern nur eingefroren werden können. Die Waffenstillstandslinie wurde zu einer permanenten Narbe auf der koreanischen Halbinsel, einem Monument für die Unmöglichkeit, ideologische Konflikte mit militärischen Mitteln zu beenden. Das Atomzeitalter. Stellen Sie sich einen Moment vor, der die Menschheit für immer veränderte. Um 8.15 Uhr am 6. August 1945, als über Hiroshima eine zweite Sonne aufging. In diesem blendenden Augenblick, als das gespaltene Atom seine schreckliche Macht entfesselte, wurde eine neue Ära geboren, in der die Vernichtung der gesamten Zivilisation nur einen Knopfdruck entfernt lag. Die Welt hatte ihre Unschuld verloren und das Zeitalter der nuklearen Angst begonnen. Die Vereinigten Staaten standen plötzlich wie ein nuklearer Koloss über einer erschrockenen Welt. Präsident Truman, der bescheidene Hutmacher aus Missouri, hielt in seinen Händen eine Macht, die selbst Götter erschaudern lassen würde. 4 Jahre lang besaß Amerika das ultimative Monopol, die Fähigkeit, jede Stadt der Erde in eine radioaktive Wüste zu verwandeln. Es war eine Macht, die berauschte und gleichzeitig lähmte. Denn mit jedem Tag wuchs die Erkenntnis, dass andere Nationen dieses teuflische Geheimnis zu entschlüsseln suchten. In den geheimen Laboratorien der Sowjetunion arbeiteten Wissenschaftler wie besessene Alchemisten daran, das amerikanische Monopol zu brechen. Igor Kurchatow, der Vater der sowjetischen Atombombe, führte ein Heer von Physikern an, die gegen die Zeit kämpften. Stellen Sie sich vor, in den endlosen Weiten Sibiriens entstanden geheime Städte, die auf keiner Karte verzeichnet waren, wo Zehntausende von Menschen ihr Leben der nuklearen Forschung widmeten. Am 29. August 1949 erbebte die kasachische Steppe unter der Kraft der ersten sowjetischen Atombombe. Joe 1, wie die Amerikaner sie tauften, war mehr als nur eine Explosion. Sie war das Ende der amerikanischen nuklearen Vormachtstellung und der Beginn eines Wettrüstens, das die Welt an den Rand des Abgrunds bringen sollte. Stalin, der georgische Revolutionär, lächelte zufrieden in seinem Kreml-Büro, während in Washington die Alarmglocken schrillten. Doch die Atomwaffen von 1945 waren nur der Anfang eines noch schrecklicheren Kapitels. Edward Teller, der ungarische Wissenschaftler mit dem brennenden Ehrgeiz, träumte von einer Bombe, die die Kraft der Sonne selbst entfesseln könnte. Die Wasserstoffbombe war sein Frankenstein-Monster. Eine Waffe, die nicht Städte, sondern ganze Landstriche auslöschen konnte. Als Ivy Mike 1952 das Eniwetok-Atoll verdampfte und einen Krater hinterließ, der 2 Kilometer breit war, hatten die Menschen eine Macht erschaffen, die sie selbst zu vernichten drohte. Die Sowjets antworteten 1953 mit ihrer eigenen Wasserstoffbombe. Und plötzlich lebte die Menschheit in einer Welt, wo 2 Supermächte genug Sprengkraft besaßen, um die Zivilisation mehrfach auszulöschen. Die Doktrin der Mutual Assured Destruction entstand, ein Gleichgewicht des Schreckens, wo der Frieden paradoxerweise durch die Drohung totaler Vernichtung aufrechterhalten wurde. In den Schulen übten Kinder, sich unter ihre Pulte zu ducken, als könnte Holz sie vor nuklearem Feuer schützen. Familien bauten Bunker in ihren Gärten und horteten Konserven für den Tag, an dem die Sirenen heulen würden. Die Atomangst durchdrang das kollektive Bewusstsein wie radioaktiver Fallout, unsichtbar, aber allgegenwärtig. Das Atomzeitalter hatte eine neue Spezies von Führern hervorgebracht. Männer, die mit dem Schicksal der Erde spielten wie Schachspieler mit Figuren auf einem Brett, wissend, dass ein falscher Zug das Ende aller Spiele bedeuten könnte. Nach Stalin. Stellen Sie sich einen Moment vor, der eine Epoche beendete und eine neue Welt aus den Trümmern der Vergangenheit gebar. Am 5. März 1953 verstummte für immer das Herz eines Mannes, der mehr als ein Diktator war. Er war die Verkörperung einer Ideologie des Schreckens, die ein Sechstel der Erde in Angst und Ehrfurcht versetzte. Josef Stalin, der georgische Revolutionär, der sich zum Architekten des sowjetischen Imperiums gemacht hatte, lag still in seiner Datscha, während draußen ein Reich wartete, das nicht wusste, wie es ohne seinen eisernen Willen überleben sollte. Mit seinem Tod endete nicht nur ein Leben. Es endete eine Art, die Welt zu verstehen, wo die Macht eines einzigen Mannes über das Schicksal von hunderten Millionen entscheiden konnte. In der sowjetischen Führung erwachten plötzlich Ambitionen, die jahrzehntelang im Schatten geschlummert hatten. Stellen Sie sich vor, Männer, die ihr ganzes Leben damit verbracht hatten, zu gehorchen und zu schweigen, entdeckten über Nacht ihre Stimme und ihren Hunger nach Macht. Es war, als würde ein großer Baum fallen und plötzlich würden kleine Pflanzen um das Licht kämpfen, das durch die entstandene Lücke fiel. Nikita Chruschtschow, dieser robuste Sohn der ukrainischen Erde mit seinem kahl werdenden Kopf und seinem bäuerlichen Lächeln, erwies sich als der geschickteste Gärtner in diesem neuen politischen Garten. Der erste Riss in Stalins eisernem Vermächtnis zeigte sich nicht in den Kremls Hallen, sondern auf den Straßen von Ostberlin. Im Juni 1953 geschah etwas Außergewöhnliches. Menschen, die ein ganzes Leben lang gelernt hatten, ihre Träume zu verstecken, wagten es plötzlich, sie in die Welt hinauszuschreien. Arbeiter legten ihre Werkzeuge nieder und griffen nach etwas Wertvollerem, der Hoffnung auf Veränderung. Es war ein spontaner Aufschrei der menschlichen Seele gegen die Unterdrückung, ein Beweis dafür, dass selbst die härteste Tyrannei den Geist nicht vollständig brechen kann. Doch die Antwort kam swift und brutal. Sowjetische Panzer rollten durch die Straßen wie metallene Bestien, die gekommen waren, um die Träume zu zertreten. Es war eine Lektion in den Grenzen der Hoffnung, eine Erinnerung daran, dass Stalins Tod noch nicht das Ende seines Systems bedeutete. 3 Jahre später sollte sich die kommunistische Welt in ihren Grundfesten erschüttern, nicht durch Panzer oder Gewehre, sondern durch die Macht der Worte. Im Februar 1956 betrat Chruschtschow das Podium des Diktsechsten Parteitags und sprach Wahrheiten aus, die so lange in der Dunkelheit verborgen gewesen waren. Seine Rede über Stalins Verbrechen war mehr als eine politische Ansprache. Sie war eine Beichte, ein Akt der kollektiven Läuterung einer Nation, die zu lange in den Schatten der Lüge gelebt hatte. Die Enthüllungen breiteten sich aus wie Wellen eines Erdbebens, erreichten jeden Winkel des sowjetischen Imperiums und erweckten Träume, die als tot gegolten hatten. In Polen und Ungarn sahen die Menschen plötzlich Möglichkeiten, wo vorher nur Resignation gewesen war. Es war, als würde nach einem langen Winter plötzlich der Frühling kommen. Und überall begannen die Knospen der Hoffnung zu sprießen. Ungarn wurde zum Brennpunkt dieser neuen Erwartungen. Im Herbst 1956 verwandelte sich Budapest in ein Symbol für die Sehnsucht der Menschheit nach Freiheit. Studenten und Arbeiter kämpften Seite an Seite, nicht nur für politische Veränderungen, sondern für das fundamentale Recht, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Als sie Stalins Statue stürzten, war es mehr als ein symbolischer Akt. Es war eine Erklärung, dass die Zeit der Götzen vorbei war. Doch Chruschtschows Tauwetter hatte seine Grenzen und als diese erreicht wurden, war die Antwort gnadenlos. Die sowjetischen Panzer, die nach Budapest zurückkehrten, brachten nicht nur militärische Macht mit sich, Sie brachten die schmerzhafte Erkenntnis, dass die Freiheit einen Preis hat, den nicht alle zu zahlen bereit sind. Sputnik schockiert. Stellen Sie sich einen Moment vor, der die Menschheit daran erinnerte, wie klein und verwundbar sie wirklich war. Am 4. Oktober 1957 durchbrach ein silberner Ball von der Größe eines Basketballs die Grenzen der Erde und begann seine einsame Reise um unseren Planeten. Sputnik 1, dieser unscheinbare Satellit mit seinen vier dünnen Antennen, war mehr als nur eine technische Errungenschaft. Er war ein Weckruf für eine selbstgefällige Welt, die plötzlich erkannte, dass die Sowjetunion nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel konkurrenzfähig war. Das schwache Piepen seiner Radiosignale hallte wie ein kosmischer Herzschlag durch das Bewusstsein der Menschheit und verkündete eine neue Ära, in der die Sterne selbst zum Schlachtfeld des Kalten Krieges werden sollten. Amerika, das sich als unbestrittener Meister der Technologie betrachtet hatte, fand sich plötzlich in der ungewohnten Rolle des Verfolgers wieder. Stellen Sie sich die Gesichter der amerikanischen Wissenschaftler vor, als sie in jener Oktobernacht ihre Radiogeräte einschalteten und das metallische Piepen hörten, das von irgendwo über ihren Köpfen kam. Es war, als würde ein Schüler entdecken, dass sein stillster Klassenkamerad heimlich ein Genie war. Die Sowjetunion, dieses rückständige Land der Bauern und Fabrikarbeiter, hatte das erreicht, was Amerika für seine eigene Domäne gehalten hatte, die Eroberung des Weltraums. Die psychologischen Auswirkungen von Sputnik reichten weit über die wissenschaftlichen Kreise hinaus. In amerikanischen Wohnzimmern blickten Familien nervös zum Himmel, als könnten sie den sowjetischen Satelliten mit bloßen Augen sehen. Kinder, die ihre Hausaufgaben machten, fragten sich plötzlich, ob die Russen sie von oben beobachteten. Es war ein Gefühl der Verletzlichkeit, das Amerika seit Pearl Harbor nicht mehr erlebt hatte. Die Erkenntnis, dass ihre technologische Überlegenheit eine Illusion gewesen war. Präsident Eisenhower, der alte General mit seinem väterlichen Lächeln und seiner beruhigenden Präsenz, fand sich in einer Position wieder, die er nicht gewohnt war, als Verteidiger amerikanischer Kompetenz. Die Presse bombardierte ihn mit Fragen, die Opposition warf ihm vor, Amerika ins Hintertreffen geraten zu lassen. Es war paradox, ein Land, das die Atombombe erfunden und zwei Weltkriege gewonnen hatte, fühlte sich plötzlich von einem kleinen metallischen Ball bedroht, der harmlos um die Erde kreiste. Die amerikanische Antwort kam schnell, aber nicht ohne Demütigung. Als Vanguard 1 im Dezember 1957 auf der Startrampe explodierte, tauften die Zeitungen die Mission spöttisch, Kaputnik und Flopnik. Es war ein öffentliches Scheitern, das um die Welt ging und Amerikas Ruf als technologische Supermacht erschütterte. Doch aus dieser Demütigung erwuchs eine neue Entschlossenheit, die Geburt der NASA und das Versprechen, den Weltraum nicht kampflos aufzugeben. Der Weltraum wurde zum ultimativen Symbol für nationale Überlegenheit, einem Bereich, wo die Gesetze der Physik wichtiger waren als die der Politik. Jeder Erfolg, jeder Misserfolg wurde durch das Prisma des ideologischen Konflikts betrachtet. Als Juri Gagarin 1961 als erster Mensch die Erde umkreiste, war es nicht nur ein Triumph der sowjetischen Wissenschaft, es war ein Beweis dafür, dass der kommunistische Mensch zu den Sternen greifen konnte. Präsident Kennedy, der junge Anführer einer neuen Generation, erkannte die symbolische Macht dieses Moments. Seine Antwort war kühn und visionär. Amerika würde einen Menschen auf den Mond bringen, bevor das Jahrzehnt zu Ende war. Es war mehr als ein wissenschaftliches Ziel. Es war ein Versprechen, das amerikanische Selbstvertrauen wiederherzustellen und zu beweisen, dass Demokratie und freies Unternehmertum die stärkeren Kräfte waren. Der Weltraumwettlauf hatte begonnen und plötzlich schaute die ganze Menschheit nach oben, nicht nur um die Sterne zu bewundern, sondern um zu sehen, wer von ihnen der Herr sein würde. Berlin geteilt. Stellen Sie sich eine Stadt vor, die zum lebenden Symbol der gespaltenen Menschheit wurde, einen Ort, wo die abstrakte Ideologie des Kalten Krieges plötzlich Gestalt annahm in Form von Ziegeln, Stacheldraht und zerbrochenen Träumen. Berlin, einst das stolze Herz Europas, verwandelte sich in eine Insel der Freiheit, umgeben von einem Meer des Kommunismus, ein Ort, wo täglich die fundamentalen Fragen der menschlichen Existenz verhandelt wurden. Wer bestimmt, wie wir leben sollen? Wer entscheidet, wovon wir träumen dürfen? Und was geschieht, wenn eine Mauer nicht nur zwischen Ländern, sondern zwischen den Herzen der Menschen errichtet wird? Die Geschichte dieser Teilung begann nicht mit Beton und Stacheldraht, sondern mit der stillen Verzweiflung von Menschen, die erkannten, dass ihre Träume von Freiheit schneller verdampften als Morgentau in der Sonne. Seit 1949 verließen täglich Hunderte von Ostdeutschen ihre Heimat. Nicht aus Abenteuerlust, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus, dass das Leben mehr zu bieten haben musste als endlose Überwachung und ideologische Indoktrination. Stellen Sie sich vor, Familien, die alles zurückließen, was sie kannten, ihre Häuser, ihre Erinnerungen, manchmal sogar ihre Liebsten, nur um in einer Welt zu leben, wo sie frei atmen konnten. Diese stumme Abstimmung mit den Füßen wurde für die DDR-Führung zu einem existenziellen Problem. Walter Ulbricht, der steife Staatsratsvorsitzende mit seinem charakteristischen Spitzbart, sah sein sozialistisches Paradies wie Sand durch die Finger rinnen. Jeder Flüchtling war nicht nur ein verlorener Bürger, sondern ein lebender Beweis für das Scheitern seiner Ideologie. Es war, als würde täglich ein kleines Stück seiner Glaubwürdigkeit über die Grenze wandern. In Moskau beobachtete Nikita Chruschtschow diese Entwicklung mit wachsender Ungeduld. Berlin war für ihn mehr als eine geografische Anomalie. Es war ein Dorn im Fleisch des sozialistischen Blocks, ein ständiger Vorwurf an die Unvollkommenheit des kommunistischen Systems. Im November 1958, die Leber, stellte er der Welt ein Ultimatum. Die Westmächte sollten West-Berlin räumen. Oder die Sowjetunion würde einseitig handeln. Es war ein Pokerspiel mit den höchsten Einsätzen, dem Frieden der Welt. Die Antwort des Westens kam in Form von drei entschlossenen Männern. Eisenhower, Macmillan und de Gaulle, jeder geprägt von den Erfahrungen zweier Weltkriege. Jeder entschlossen, nicht wieder vor Drohungen zu kapitulieren. Sie verstanden intuitiv, was auf dem Spiel stand. Nicht nur Berlin, sondern das Vertrauen der freien Welt in ihre eigene Überlebensfähigkeit. Als John F. Kennedy 1961 das Amt übernahm, brachte er jugendliche Energie und gefährliche Unerfahrenheit mit sich. Seine erste Begegnung mit Chruschtschow in Wien sollte zu einem der folgenschwersten diplomatischen Treffen des Jahrhunderts werden. Stellen Sie sich zwei Männer vor, die die Zukunft der Menschheit in ihren Händen hielten. Der eine ein charismatischer junger Präsident, der andere ein robuster sowjetischer Führer, der bereits Stalin überlebt hatte. Chruschtschow sah in Kennedy einen unerfahrenen Rivalen und beschloss, seine Entschlossenheit zu testen. Die Antwort kam in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961, als Berlin erwachte und eine Stadt war, die über Nacht zu zwei geworden war. Stellen Sie sich die Verzweiflung von Menschen vor, die plötzlich entdeckten, dass ihre Stadt, ihre Straße, manchmal sogar ihr eigenes Haus durch eine unüberwindbare Grenze geteilt war. Familien, die am Abend zusammen zu Abend gegessen hatten, fanden sich am Morgen auf verschiedenen Seiten einer Mauer wieder, die nicht nur aus Stein bestand, sondern aus der Zerrissenheit menschlicher Bindungen. Die Berliner Mauer wurde mehr als ein politisches Symbol. Sie wurde zur physischen Manifestation der Unmöglichkeit, die menschliche Seele dauerhaft zu teilen. Doch paradoxerweise schuf sie auch etwas Unerwartetes. Eine Generation von Menschen, die lernten, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Die Kuba-Krise. Stellen Sie sich 13 Tage vor, in denen die Menschheit näher an ihr eigenes Ende heranrückte, als sie es je zuvor getan hatte. 13 Tage, in denen das Schicksal der Zivilisation in den Händen weniger Männer lag, die in sterilen Büros saßen und über das Unaussprechliche nachdachten. Die Kuba-Krise war mehr als ein diplomatischer Schachzug oder eine militärische Konfrontation. Sie war ein Moment der kollektiven Selbsterkenntnis, in dem die Menschheit zum ersten Mal wirklich begriff, was es bedeutete, die Macht zur eigenen Auslöschung zu besitzen. Es war, als würde die gesamte Spezies plötzlich in einen Spiegel blicken und ihr eigenes potenzielles Ende erkennen. Die Wurzeln dieser Krise lagen in der paradoxen Natur der menschlichen Ambitionen. Fidel Castro, der charismatische Revolutionär mit seinem wilden Bart und seiner brennenden Überzeugung, hatte eine kleine Karibikinsel in ein Symbol des Widerstands gegen die amerikanische Hegemonie verwandelt. Kuba, dieses tropische Paradies, nur 145 Kilometer von Floridas Küste entfernt, wurde zu einem kommunistischen Vorposten im Hinterhof Amerikas. Eine ständige Erinnerung daran, dass selbst die mächtigste Nation der Welt nicht unantastbar war. Chruschtschow, der ukrainische Bauernsohn, der gelernt hatte, dass Überleben oft bedeutete, ein kalkuliertes Risiko einzugehen, sah in Kuba eine Gelegenheit, das nukleare Gleichgewicht zu verändern. Seine Entscheidung, Mittelstreckenraketen auf der Insel zu stationieren, war mehr als ein strategischer Schachzug. Sie war ein Versuch, Amerika die Verwundbarkeit zu lehren, die die Sowjetunion bereits seit Jahren ertrug. Es war, als würde er sagen: Nun werdet ihr verstehen, wie es sich anfühlt, wenn der Tod nur wenige Minuten entfernt ist. Die Kuba-Krise. Stellen Sie sich 13 Tage vor, in denen die Menschheit näher an ihr eigenes Ende heranrückte, als sie es je zuvor getan hatte. 13 Tage, in denen das Schicksal der Zivilisation in den Händen weniger Männer lag, die in sterilen Büros saßen und über das Unaussprechliche nachdachten. Die Kuba-Krise war mehr als ein diplomatischer Schachzug oder eine militärische Konfrontation. Sie war ein Moment der kollektiven Selbsterkenntnis, in dem die Menschheit zum ersten Mal wirklich begriff, was es bedeutete, die Macht zur eigenen Auslöschung zu besitzen. Es war, als würde die gesamte Spezies plötzlich in einen Spiegel blicken und ihr eigenes potenzielles Ende erkennen. Die Wurzeln dieser Krise lagen in der paradoxen Natur der menschlichen Ambitionen. Fidel Castro, der charismatische Revolutionär mit seinem wilden Bart und seiner brennenden Überzeugung, hatte eine kleine Karibikinsel in ein Symbol des Widerstands gegen die amerikanische Hegemonie verwandelt. Kuba, dieses tropische Paradies, nur 145 Kilometer von Floridas Küste entfernt, wurde zu einem kommunistischen Vorposten im Hinterhof Amerikas. Eine ständige Erinnerung daran, dass selbst die mächtigste Nation der Welt nicht unantastbar war. Chruschtschow, der ukrainische Bauernsohn, der gelernt hatte, dass Überleben oft bedeutete, ein kalkuliertes Risiko einzugehen, sah in Kuba eine Gelegenheit, das nukleare Gleichgewicht zu verändern. Seine Entscheidung, Mittelstreckenraketen auf der Insel zu stationieren, war mehr als ein strategischer Schachzug. Sie war ein Versuch, Amerika die Verwundbarkeit zu lehren, die die Sowjetunion bereits seit Jahren ertrug. Es war, als würde er sagen: Nun werdet ihr verstehen, wie es sich anfühlt, wenn der Tod nur wenige Minuten entfernt ist. Robert Kennedy, der Bruder des Präsidenten und sein engster Berater, beschrieb später diese Zeit als einen Moment, in dem die Welt stillzustehen schien. Es war eine Zeit, in der normale Menschen plötzlich spürten, dass etwas Grundlegendes anders war, auch wenn sie nicht genau verstanden, was vor sich ging. Kinder gingen zur Schule, Arbeiter an ihre Arbeitsplätze, doch über allem lag eine unausgesprochene Spannung, als würde die Luft selbst den Atem anhalten. Der Wendepunkt kam nicht durch große Gesten oder heroische Taten, sondern durch die stille Weisheit von Männern, die erkannten, dass das Überleben wichtiger war als der Stolz. Chruschtschow und Kennedy fanden einen Weg, das Gesicht zu wahren und gleichzeitig der Menschheit eine Zukunft zu bewahren. Die sowjetischen Raketen verließen Kuba und im Gegenzug zogen sich amerikanische Raketen aus der Türkei zurück. Ein Kompromiss, der bewies, dass selbst in den dunkelsten Momenten die Vernunft siegen kann. Die Kuba-Krise endete nicht nur eine Konfrontation, sie veränderte das Bewusstsein der Menschheit für ihre eigene Sterblichkeit und lehrte eine Generation, dass Frieden nicht die Abwesenheit von Konflikt ist, sondern die Anwesenheit von Weisheit. Vietnam brennt. Stellen Sie sich einen Krieg vor, der nicht in den Geschichtsbüchern begann, sondern in den Seelen einer Generation, die glaubte, sie könnte die Welt verbessern und entdeckte, dass manche Wunden tiefer gehen, als jede Medizin heilen kann. Vietnam war mehr als ein geografischer Konflikt. Es war ein Spiegel, in dem Amerika sein eigenes Gesicht sah und erschrak über das, was es erblickte. Hier, in den dampfenden Dschungeln Südostasiens, prallten nicht nur Armeen aufeinander, sondern auch Weltanschauungen, Generationen und die fundamentale Frage, ob gute Absichten schlechte Taten rechtfertigen können. Die Tragödie Vietnams lag nicht in ihrem Beginn, sondern in ihrer schleichenden Unvermeidlichkeit. Wie ein langsamer Gift, das sich durch die Adern einer Nation ausbreitet, zog sich Amerika immer tiefer in einen Konflikt hinein, den es weder vollständig verstand noch erfolgreich beenden konnte. Was als bescheidene Beratermission begann, einige hundert Militärspezialisten, die einem befreundeten Regime helfen sollten, verwandelte sich allmählich in einen Albtraum, der eine ganze Generation prägen würde. Präsident Kennedy, mit seinem jugendlichen Optimismus und seinem Glauben an die amerikanische Sendung, erhöhte die Zahl der Berater von 800 auf 16.000, ohne zu ahnen, dass er damit die Weichen für eine der traumatischsten Erfahrungen in der amerikanischen Geschichte stellte. Es war die Arroganz des Siegers, die Überzeugung, dass amerikanische Technologie und Entschlossenheit jeden Gegner besiegen könnten, unabhängig davon, wie tief seine Wurzeln in der eigenen Erde lagen. Lyndon Johnson, der texanische Gigant mit seinem Hang zu großen Gesten, erbte nicht nur ein Präsidentenamt, sondern auch einen Krieg, der sich wie Treibsand anfühlte. Je mehr man sich bewegte, desto tiefer sank man hinein. Die Domino-Theorie, diese scheinbar logische Vorstellung, dass das Fallen eines kommunistischen Landes automatisch das nächste zum Fallen bringen würde, wurde zur intellektuellen Rechtfertigung für eine Eskalation, die ihre eigene Dynamik entwickelte. Stellen Sie sich vor, junge amerikanische Männer, kaum der Adoleszenz entwachsen, die aus den Vorstädten von Ohio oder den Farmen von Iowa stammten, fanden sich plötzlich in einer Welt wieder, die alle ihre Vorstellungen von Gut und Böse, von Krieg und Frieden auf den Kopf stellte. Der Vietcong kämpfte nicht nach den Regeln, die in West Point gelehrt wurden. Er verschwand in der Bevölkerung wie ein Fisch im Wasser, nutzte die Sympathie der Dorfbewohner und verwandelte jeden Baum, jeden Tunnel, jeden scheinbar harmlosen Bauern in eine potenzielle Bedrohung. Die Tet-Offensive von 1968 war mehr als ein militärischer Angriff. Sie war ein psychologischer Wendepunkt, der die amerikanische Öffentlichkeit daran erinnerte, dass moderne Kriegsführung nicht nur auf Schlachtfeldern stattfindet, sondern auch in den Wohnzimmern, wo Familien beim Abendessen die Bilder des Krieges auf ihren Fernsehbildschirmen sahen. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Krieg in Echtzeit ins heimische Leben übertragen und die Amerikaner sahen nicht die sauberen Siege ihrer Träume, sondern das chaotische, blutige Gesicht eines Konflikts ohne klare Fronten. Eine ganze Generation erwachte zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass ihr Land, das sie als Leuchtturm der Freiheit betrachtet hatten, fähig war, Napalm auf Dörfer zu regnen und junge Männer in einen Krieg zu schicken, dessen Ziele sich mit jedem Jahr änderten. Die Proteste, die in den Straßen von Washington und an den Universitäten des Landes tobten, waren mehr als politische Demonstrationen. Sie waren der Schrei einer Jugend, die ihre Unschuld verlor. Vietnam endete nicht mit einem Sieg oder einer Niederlage, sondern mit der Erkenntnis, dass manche Wunden nur durch Zeit heilen können und dass die größten Schlachten oft in den Herzen und Köpfen der Menschen geschlagen werden, lange nachdem die Gewehre verstummt sind. Détente beginnt. Stellen Sie sich einen Moment vor, in dem die Welt kollektiv den Atem anhielt und sich fragte, ob es möglich sein könnte, dass zwei Giganten, die sich jahrzehntelang wie wilde Tiere angeknurrt hatten, plötzlich lernen könnten, miteinander zu sprechen. Die Détente war mehr als eine diplomatische Strategie. Sie war ein Akt des Glaubens an die menschliche Fähigkeit, über ihre ursprünglichsten Instinkte hinauszuwachsen. Nach zwei Jahrzehnten, in denen die Welt am Rande des nuklearen Abgrunds balanciert hatte, wagte die Menschheit zum ersten Mal zu träumen, dass Koexistenz mehr sein könnte als nur das Fehlen von offenem Krieg. Die Architekten dieser neuen Ära waren Männer, die gelernt hatten, dass Macht ohne Weisheit zur Selbstzerstörung führt. Richard Nixon, der komplexe Präsident mit seinem kantigen Gesicht und seiner paranoiden Brillanz, verstand intuitiv, dass Amerika nicht jeden Krieg der Welt kämpfen konnte, ohne dabei seine eigene Seele zu verlieren. Neben ihm stand Henry Kissinger, der deutsche Emigrant mit seinem mitteleuropäischen Akzent und seinem zynischen Realismus, der die Diplomatie wie ein Schachspiel betrachtete, in dem Überleben wichtiger war als Ideologie. Auf der anderen Seite saß Leonid Breschnew, der ukrainische Apparatschik, mit seinen buschigen Augenbrauen und seinem Hang zu pompösen Zeremonien. Ein Mann, der erkannt hatte, dass die Sowjetunion ihre Ressourcen nicht endlos in ein Wettrüsten stecken konnte, das niemand gewinnen würde. Stellen Sie sich vor, diese Männer, die ihre Karrieren darauf aufgebaut hatten, einander zu misstrauen, saßen plötzlich an demselben Tisch und redeten über Abrüstung, als wäre es das Natürlichste der Welt. Der erste Triumph dieser neuen Diplomatie war SALT I. Ein Abkommen, das bewies, dass selbst Supermächte vernünftig sein konnten, wenn ihr Überleben auf dem Spiel stand. Die Strategic Arms Limitation Talks waren mehr als technische Verhandlungen über Raketenanzahlen. Sie waren ein Symbol dafür, dass die Menschheit gelernt hatte, dass es Grenzen gibt, jenseits derer Macht in Wahnsinn übergeht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kalten Krieges einigten sich die beiden Giganten darauf, dass sie genug Waffen besaßen, um einander mehrfach zu vernichten und dass mehr davon niemanden sicherer machen würde. Doch die Détente war mehr als nur Rüstungskontrolle. Sie war eine Philosophie der kleinen Schritte, des vorsichtigen Aufbaus von Vertrauen in einer Welt, die gelernt hatte, dass Vertrauen eine seltene und kostbare Währung war. Kulturelle Austauschprogramme brachten sowjetische Ballerinas auf amerikanische Bühnen und amerikanische Jazzmusiker in Moskauer Konzertsäle. Es war, als würde die Menschheit langsam wieder lernen, dass sie trotz aller politischen Unterschiede eine gemeinsame Sprache der Kunst und Kultur besaß. Die Krönung dieser Ära kam 1975 mit den Helsinki-Abkommen. Einem Dokument, das bewies, dass Diplomatie mehr erreichen konnte als Drohungen. Hier versammelten sich 35 Nationen, um über Menschenrechte, wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Unverletzlichkeit der Grenzen zu sprechen. Stellen Sie sich vor, Diktatoren und Demokraten, Kommunisten und Kapitalisten, alle vereint in der Erkenntnis, dass eine geteilte Welt immer noch besser war als eine zerstörte Welt. Doch die Détente trug auch die Samen ihrer eigenen Zerstörung in sich. Sie beruhte auf der fragilen Annahme, dass beide Seiten bereit waren, ihre ideologischen Träume den praktischen Notwendigkeiten des Überlebens unterzuordnen. Es war ein Experiment in rationaler Diplomatie in einer irrationalen Welt. Ein Versuch, den Kalten Krieg zu zivilisieren, ohne ihn zu beenden. Die Entspannung lehrte die Welt, dass selbst die bittersten Feinde lernen können, miteinander zu leben, wenn sie erkennen, dass die Alternative ihr gemeinsamer Untergang ist. Es war eine Lektion in der Kunst des möglichen Kompromisses, Eine Kunst, die in einer Welt voller absoluter Überzeugungen seltener war als Diamanten. Entspannung zerbricht. Stellen Sie sich den Moment vor, in dem die Menschheit wieder entdeckte, dass der Frieden ein zerbrechlicher Vogel ist, der bei den ersten Anzeichen von Angst davonfliegt. Die späten 1960er Jahre lehrten die Welt eine schmerzhafte Wahrheit, dass Entspannung nicht das Ende der Rivalität bedeutet, sondern nur eine Pause zwischen den Akten eines größeren Dramas. Was als hoffnungsvoller Dialog zwischen zwei müden Giganten begonnen hatte, verwandelte sich wieder in das vertraute Muster von Misstrauen und Konfrontation, als die Realität die schönen Träume der Diplomaten einholte. Die Ironie lag darin, dass der Zusammenbruch der Détente nicht durch die großen ideologischen Fragen ausgelöst wurde, über die Philosophen und Politiker endlos debattierten, sondern durch die brutale Einfachheit der Gewalt in fernen Ländern. Afghanistan, dieses bergige Land am Rande der Welt, das schon so vielen Eroberern das Grab geworden war, sollte wieder einmal beweisen, dass manche Lektionen nur durch Blut und Tränen gelernt werden können. Als sowjetische Panzer am Weihnachtsabend 1979 die afghanische Grenze überquerten, war es mehr als eine militärische Intervention. Es war das Ende einer Illusion. Die Welt hatte sich eingeredet, dass die beiden Supermächte gelernt hatten, ihre Ambitionen den Realitäten der nuklearen Ära anzupassen. Stattdessen entdeckte sie, dass Brezhnev und seine alternden Genossen im Kreml noch immer glaubten, sie könnten die Geschichte mit Panzerketten umschreiben. Jimmy Carter, der Erdnussfarmer aus Georgia, mit seinem evangelikalen Gewissen und seinem Glauben an die Macht der Moral, fand sich plötzlich in der Rolle des Kreuzritters gegen die sowjetische Expansion wieder. Dieser Mann, der sein Präsidentenamt mit dem Versprechen angetreten hatte, Amerika von seinem Vietnam-Syndrom zu heilen, entdeckte, dass manche Wunden nur durch neue Kämpfe geheilt werden können. Seine Reaktion auf Afghanistan, das Embargo, der Olympia-Boykott, die Unterstützung der Mudschahedin war mehr als Politik. Es war ein Aufschrei der verletzten amerikanischen Seele. Doch der wahre Totengräber der Entspannung war nicht Carter mit seinen moralischen Imperativen, sondern Ronald Reagan mit seinen einfachen Wahrheiten und seinem Hollywood-Charme. Dieser ehemalige Schauspieler, der gelernt hatte, dass die besten Geschichten jene sind, in denen Gut und Böse klar erkennbar sind, brachte Amerika eine Klarheit zurück, die es seit den Tagen John F. Kennedys nicht mehr gekannt hatte. Sein Reich des Bösen war mehr als eine Phrase. Es war eine Weltanschauung, die komplizierte geopolitische Realitäten in die beruhigende Sprache eines Westernfilms übersetzte. Reagan verstand intuitiv etwas, was die Architekten der Détente übersehen hatten, dass in einem ideologischen Konflikt manchmal die deutlichsten Worte die ehrlichsten sind. Seine Strategic Defense Initiative, von Kritikern spöttisch Star Wars genannt, war weniger ein militärisches Programm als ein psychologisches Meisterwerk. Es versprach Amerika nicht nur Schutz vor sowjetischen Raketen, sondern auch Schutz vor der lähmenden Angst, die die nukleare Ära über das amerikanische Bewusstsein gelegt hatte. In Polen manifestierte sich der Geist des Widerstands in der Solidarność-Bewegung, dieser spontanen Revolte der Arbeiterklasse gegen jene Partei, die behauptete, in ihrem Namen zu regieren. Lech Wałęsa, der Elektriker aus Danzig, mit seinem charakteristischen Schnurrbart und seinem unerschütterlichen Glauben, wurde zum Symbol für etwas, was die kommunistischen Theoretiker für unmöglich gehalten hatten, dass die Arbeiter sich gegen den Arbeiterstaat erheben würden. Als General Jaruzelski das Kriegsrecht über Polen verhängte, war es mehr als eine nationale Tragödie. Es war der Beweis, dass das sowjetische System nur durch Gewalt überleben konnte. Die Panzer auf den Straßen von Warschau erinnerten die Welt daran, dass hinter all den Reden über friedliche Koexistenz immer noch die eiserne Faust der Macht lauerte. Gorbatschows Reformen. Stellen Sie sich den paradoxen Moment vor, in dem ein System sich selbst zu retten suchte, in dem es alles in Frage stellte, was es einst heilig gehalten hatte. Im März 1985 bestieg ein Mann die Bühne der Geschichte, der nicht ahnte, dass er dabei war, eine Revolution auszulösen, die größer sein würde als alle seine Träume und verheerender als alle seine Albträume. Michail Gorbatschow, dieser ungewöhnliche Kommunist mit seinem markanten Muttermal und seinem warmen Lächeln, verkörperte den seltenen Typus des Revolutionärs, der seine eigene Revolution zerstört. Er war gekommen, um das sowjetische System zu reformieren und entdeckte, dass manche Gebäude so morsch sind, dass sie zusammenstürzen, sobald man beginnt, ihre Fundamente zu reparieren. Die Tragödie Gorbatschows lag nicht in seinen Fehlern, sondern in seinem Erfolg bei der falschen Aufgabe. Er wollte den Kommunismus retten und rettete stattdessen die Welt vor dem Kommunismus. Er träumte von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz und schuf stattdessen die Bedingungen für das Ende des Sozialismus überhaupt. Es war, als würde ein Arzt versuchen, einen Patienten zu heilen, und dabei entdecken, dass die Krankheit tiefer ging als das Leben selbst. Glasnost, die Offenheit, war mehr als eine politische Reform. Sie war ein Akt des kollektiven Exorzismus, bei dem eine ganze Nation lernte, ihre lange verschütteten Wahrheiten auszusprechen. Stellen Sie sich vor, Menschen, die ihr ganzes Leben damit verbracht hatten, ihre Gedanken zu verstecken, wagten es plötzlich, laut zu träumen. Es war, als würde nach einem langen Winter plötzlich das Eis brechen und ein Strom von Worten, Hoffnungen und Anklagen freisetzen, der jahrzehntelang aufgestaut gewesen war. Die sowjetischen Zeitungen, einst langweilige Sprachrohre der Parteilinie, verwandelten sich über Nacht in Schauplätze einer nationalen Beichte. Journalisten, die jahrelang gelernt hatten, zwischen den Zeilen zu schreiben, entdeckten plötzlich die befreiende Kraft der direkten Sprache. Es war eine kulturelle Revolution, die bewies, dass die Wahrheit, einmal freigesetzt, eine Eigendynamik entwickelt, die keine Macht der Welt kontrollieren kann. Perestroika, die Umgestaltung, sollte die wirtschaftliche Erlösung bringen, brachte aber stattdessen das Chaos. Gorbatschow hatte gehofft, die Effizienz des Kapitalismus mit der Gerechtigkeit des Sozialismus zu verbinden und entdeckte, dass diese beiden Systeme wie Öl und Wasser waren. Sie konnten geschüttelt, aber nicht vermischt werden. Die sowjetische Wirtschaft, jahrzehntelang am Leben erhalten durch Kontrolle und Zwang, begann zu kollabieren, sobald diese Stützen entfernt wurden. Die wahre Revolution begann nicht in Moskau, sondern in den Satellitenstaaten, wo Gorbatschows Reformen wie Funken auf trockenes Holz fielen. Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei, eines nach dem anderen erwachten diese Länder aus ihrem kommunistischen Schlaf und entdeckten, dass ihre sowjetischen Beschützer plötzlich keine Lust mehr hatten zu beschützen. Es war, als würde ein strenger Vater plötzlich seinen Kindern erlauben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, nur um zu entdecken, dass sie längst andere Pläne hatten. Der Fall der Berliner Mauer im November 1989 war mehr als ein politisches Ereignis. Er war ein Moment der kollektiven Katharsis, in dem die Menschheit zusehen konnte, wie ein Symbol der Teilung zu Staub zerfiel. Die Bilder von Menschen, die mit Hämmern und bloßen Händen auf Beton einschlugen, wurden zu einer visuellen Metapher für die Macht der Hoffnung über die Macht der Angst. Gorbatschow, der Reformer, fand sich in der paradoxen Situation wieder. Gleichzeitig der Held des Westens und der Verräter seiner eigenen Partei zu sein. Im Westen wurde er als Friedensnobelpreisträger gefeiert. In Russland wurde er als der Mann verflucht, der ein Imperium zerstört hatte. Es war das klassische Dilemma des Revolutionärs, geliebt von denen, die er befreite, gehasst von denen, die er zu retten suchte. Die Reformen Gorbatschows lehrten die Welt eine fundamentale Wahrheit über die Natur politischer Systeme, dass sie entweder stark genug sind, um Veränderungen zu überstehen, oder schwach genug, um durch sie zerstört zu werden. Es gibt keinen Mittelweg zwischen Revolution und Stagnation, zwischen totaler Kontrolle und chaotischer Freiheit. Am Ende war Gorbatschow sowohl der Architekt als auch das erste Opfer seiner eigenen Revolution. Er hatte die Büchse der Pandora geöffnet und entdeckt, dass manche Kräfte, einmal freigesetzt, nicht mehr kontrolliert werden können. Seine Tragödie war es, dass er die Welt veränderte, aber nicht so, wie er es gewollt hatte. Stellen Sie sich den magischen Moment vor, in dem die Geschichte ihren Atem anhält und dann plötzlich in eine neue Richtung zu laufen beginnt. Einen Moment, in dem Jahrzehnte der Teilung in einer einzigen Nacht zu Staub werden und die Welt erkennt, dass manche Symbole mächtiger sind als die Armeen, die sie bewachen. Der Fall der Berliner Mauer war mehr als das Ende einer physischen Barriere. Er war der Augenblick, in dem die Menschheit zusehen konnte, wie die Schwerkraft der Geschichte ihre Richtung änderte und ein Monument der Teilung zu einem Altar der Wiedervereinigung wurde. Die Ironie lag darin, dass diese monumentale Veränderung nicht durch große Gesten oder heroische Taten ausgelöst wurde, sondern durch den kumulativen Effekt tausender kleiner Akte des Mutes. Menschen, die einfach beschlossen hatten, dass sie nicht länger in Angst leben wollten. In den Monaten vor dem November 1989 war Ostdeutschland zu einem Land geworden, das seine eigenen Bürger nicht mehr halten konnte. Nicht durch die Macht seiner Ideale, sondern nur noch durch die Macht seiner Polizei. Die DDR-Führung, diese Sammlung grauer Männer, mit ihren starren Gesichtern und ihrer unerschütterlichen Überzeugung, dass die Geschichte auf ihrer Seite stand, fand sich plötzlich konfrontiert mit einer Realität, die alle ihre Theorien Lügen strafte. Erich Honecker, der Mann, der einst geschworen hatte, dass die Mauer noch 100 Jahre stehen würde, musste hilflos zusehen, wie sein System wie ein Kartenhaus zusammenfiel, nicht durch äußere Gewalt, sondern durch die innere Leere seiner eigenen Versprechen. Was in den Straßen von Leipzig begann, war mehr als eine politische Demonstration. Es war eine spirituelle Erweckung eines Volkes, das wiederentdeckte, dass Mut ansteckender ist als Angst. Die Montagsdemonstrationen waren keine organisierten Revolten, sondern spontane Ausbrüche der menschlichen Sehnsucht nach Freiheit. Stellen Sie sich vor, Menschen, die ihr ganzes Leben in der Stille gelebt hatten, entdeckten plötzlich ihre Stimme und merkten, dass sie nicht allein waren. Wir sind das Volk. Dieser einfache Ruf hallte durch die Straßen wie ein Erweckungsruf für eine Nation, die vergessen hatte, dass Macht vom Volk ausgeht, nicht von Parteien oder Polizeien. Es war die Wiederentdeckung einer fundamentalen demokratischen Wahrheit, die in 4 Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft verschüttet worden war. Der Moment der Wahrheit kam nicht durch einen geplanten politischen Akt, sondern durch die wunderbare Unperfektion menschlicher Kommunikation. Als Günter Schabowski, ein Parteifunktionär mit nervösem Lächeln, am Abend des 9. November vor die Kameras trat und versehentlich verkündete, dass die Grenzöffnung sofort gültig sei, ahnte er nicht, dass er gerade Geschichte schrieb. Es war ein Moment, der bewies, dass manchmal die größten Revolutionen durch die kleinsten Missverständnisse ausgelöst werden. Was folgte, war eine Nacht des kollektiven Erwachens. Tausende von Ostberlinern strömten zu den Grenzübergängen, nicht aus Hass oder Wut, sondern aus einer kindlichen Neugier auf eine Welt, die ihnen so lange verboten gewesen war. Die Grenzwachen, konfrontiert mit dieser Menschenflut und ohne klare Befehle von oben, taten das Einzige, was in diesem Moment menschlich war: sie öffneten die Tore. Stellen Sie sich die Elektrizität dieses Moments vor. Menschen, die am Morgen noch in 2 getrennten Welten gelebt hatten, umarmten sich am Abend als Brüder und Schwestern. Fremde teilten Sektflaschen und Tränen, während über ihren Köpfen die ersten Hammerschläge gegen die Mauer widerhallten. Es war nicht nur das Ende einer physischen Barriere, sondern die Geburt einer neuen Hoffnung, dass Völker ihre eigene Geschichte schreiben können, wenn sie den Mut fassen, ihre Stimme zu erheben. Die Bilder dieser Nacht gingen um die Welt wie ein visuelles Evangelium der Freiheit. Menschen in Prag, Budapest und Warschau sahen in den tanzenden Berlinern auf der Mauer ein Spiegelbild ihrer eigenen unterdrückten Träume. Es war ein Moment der kollektiven Inspiration, der bewies, dass Freiheit so ansteckend ist wie ein Lachen in einer stillen Bibliothek. Der Fall der Mauer war mehr als das Ende der deutschen Teilung. Er war das Ende der Illusion, dass Menschen dauerhaft durch Ideologien getrennt werden können. In einer einzigen Nacht lernte die Welt, dass die stärksten Mauern jene sind, die in den Köpfen der Menschen errichtet werden. Und dass diese fallen, sobald die Menschen beschließen, dass sie nicht länger an sie glauben wollen. Sowjetunion zerfällt. Stellen Sie sich den ehrfurchtgebietenden Moment vor, in dem eines der größten Imperium der Geschichte nicht durch äußere Eroberung, sondern durch innere Erschöpfung zusammenbrach. Wie ein müder Gigant, der nach 70 Jahren des Kampfes gegen die menschliche Natur endlich erkennen musste, dass manche Träume zu schwer sind, um sie zu tragen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion war mehr als das Ende eines politischen Systems. Er war der Beweis dafür, dass selbst die mächtigsten Ideologien letztendlich an der einfachen Wahrheit scheitern, dass Menschen frei sein wollen, auch wenn diese Freiheit mit Unsicherheit und Chaos erkauft werden muss. Die Paradoxie lag darin, dass das Reich, das sich als unvermeidliche Zukunft der Menschheit betrachtet hatte, durch die gleichen Kräfte zerstört wurde, die es zu kontrollieren suchte. Den Wunsch der Menschen nach Selbstbestimmung, nach wirtschaftlichem Wohlstand und nach der einfachen Würde, ihr eigenes Leben zu leben, ohne dass eine Partei ihnen vorschreibt, was sie denken oder träumen sollen. Was als Diktatur des Proletariats begonnen hatte, endete als Diktatur über das Proletariat. Und das Proletariat hatte endlich genug. Gorbatschow, der tragische Held dieser Endzeit, fand sich in der unmöglichen Position wieder, gleichzeitig Leichenbestatter und Geburtshelfer zu sein, Leichenbestatter des Systems, das ihn hervorgebracht hatte, und Geburtshelfer einer neuen Welt, die er nicht kontrollieren konnte. Seine Reformen hatten eine Lawine ausgelöst, die nun mit unaufhaltsamer Kraft auf ihn zurückrollte. Er war wie ein Zauberer, der einen Geist aus der Flasche gelassen hatte und nun entdecken musste, dass dieser Geist seine eigenen Pläne hatte. In den Republiken der Sowjetunion erwachten Nationalismen, die seit Jahrzehnten unter der eisigen Oberfläche der sowjetischen Einheit geschlummert hatten. Die Balten träumten von der Rückkehr zu Europa, die Ukrainer von ihrer eigenen Unabhängigkeit, die Georgier von der Wiedergeburt ihrer alten Kultur. Es war, als würde ein künstlich zusammengehaltener Kontinent plötzlich in seine natürlichen Bestandteile zerfallen, jeder Teil bestrebt, seine eigene Identität wiederzufinden. Der Putschversuch vom August 1991 war der letzte verzweifelte Versuch der alten Garde, die Zeit zurückzudrehen. Eine tragische Farce, inszeniert von Männern, die nicht verstehen konnten, dass die Geschichte bereits über sie hinweggegangen war. Diese grauen Apparatschicks mit ihren zitternden Händen und ihren leeren Blicken verkörperten eine Welt, die bereits tot war, aber noch nicht begraben. Ihr Putsch war weniger eine Revolution als ein Nachruf, weniger ein politischer Akt als ein Akt der Nostalgie für eine Zeit, die niemals wiederkehren würde. Boris Jelzin, dieser bärenhafte Mann mit seinem weißen Haar und seinem theatralischen Mut, wurde in jenen dramatischen Augusttagen zur Verkörperung des neuen Russlands. Als er auf den Panzer kletterte und zur Menge sprach, war es mehr als eine politische Rede. Es war die Geburtsstunde einer Nation, die lernte, dass sie nicht länger Teil eines Imperiums sein wollte, sondern ein Land unter vielen. Seine Geste bewies, dass manchmal ein einzelner Moment des Mutes wichtiger ist als Jahre der Vorbereitung. Der eigentliche Todesstoß für die Sowjetunion kam nicht durch Gewalt oder Revolution, sondern durch die stille Erkenntnis, dass niemand mehr an sie glaubte, nicht einmal ihre eigenen Führer. Es war, als würde ein großes Theaterstück plötzlich enden, weil sowohl die Schauspieler als auch das Publikum beschlossen hatten, dass die Geschichte nicht mehr interessant war. Am 25. Dezember 1991, als Gorbatschow zum letzten Mal als Präsident der Sowjetunion vor die Kameras trat, war es ein Moment von seltener historischer Würde. Hier war ein Mann, der ein Empire verloren hatte, aber seine Seele behalten. Ein Staatsmann, der erkannte, dass manche Niederlagen ehrenvoller sind als manche Siege. Als die sowjetische Flagge vom Kreml heruntergeholt wurde, ging nicht nur ein politisches System zu Ende, sondern eine ganze Epoche menschlicher Hoffnungen und Illusionen. Was aus den Trümmern der Sowjetunion hervorging, war nicht das kommunistische Paradies, das ihre Gründer versprochen hatten, sondern 15 neue Nationen, jede mit ihren eigenen Träumen und Problemen, ihren eigenen Hoffnungen und Ängsten. Es war der Beweis dafür, dass die Geschichte letztendlich nicht von Ideologien, sondern von Menschen gemacht wird. Menschen, die lieber in der Unsicherheit der Freiheit leben, als in der Sicherheit der Gefangenschaft. Der Zusammenbruch der Sowjetunion lehrte die Welt, dass selbst die mächtigsten Systeme sterblich sind und dass das einzige wirklich Unzerstörbare der menschliche Wunsch nach Freiheit ist. Das Vermächtnis. Stellen Sie sich den Moment vor, in dem die Menschheit aufwachte und entdeckte, dass der längste Albtraum ihrer Geschichte vorbei war, nur um zu erkennen, dass das Ende eines Albtraums nicht automatisch der Beginn eines schönen Traumes ist. Der Kalte Krieg endete nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer, dem kollektiven Ausatmen einer Welt, die fast ein halbes Jahrhundert lang den Atem angehalten hatte. Doch was in jenen triumphalen Dezembertagen von 1991, wie das Ende der Geschichte aussah, erwies sich als nur das Ende eines Kapitels in dem unendlichen Buch menschlicher Konflikte und Hoffnungen. Die Ironie des Sieges lag darin, dass Amerika sich plötzlich in der ungewohnten Position des einzigen Supermachtstatus wiederfand, ohne einen würdigen Gegner, an dem es seine Größe messen konnte. Es war, als würde ein Boxer nach einem jahrzehntelangen Kampf plötzlich allein im Ring stehen und sich fragen, wofür er eigentlich gekämpft hatte. Der Kalte Krieg hatte Amerika nicht nur einen Feind gegeben, sondern auch einen Sinn, die klare Mission, die freie Welt gegen die kommunistische Bedrohung zu verteidigen. Ohne diese Mission fand sich Amerika in der existenziellen Krise wieder, die alle Sieger befällt. Was tut man, wenn man alles erreicht hat, was man sich gewünscht hatte? Russland, der Phönix aus der Asche der Sowjetunion, erwachte zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass Freiheit und Chaos manchmal schwer voneinander zu unterscheiden sind. Das neue Russland unter Jelzin war wie ein Patient, der nach einer schweren Operation wieder laufen lernen musste. Schwankend zwischen der Euphorie über seine wiedergewonnene Bewegungsfreiheit und der Angst vor dem nächsten Sturz. Die 1990 Jahre lehrten die Russen, dass der Übergang vom Kommunismus zum Kapitalismus nicht automatisch den Übergang von Armut zu Wohlstand bedeutete, sondern oft nur den Austausch einer Form des Leidens gegen eine andere. Die Welt, die aus dem Kalten Krieg hervorging, war nicht die bipolare Ordnung der Nachkriegszeit, sondern ein Kaleidoskop aus neuen Herausforderungen, die die alte Ost-West-Dichotomie sprengten. Ethnische Konflikte, religiöser Extremismus, Cyberkriege, Klimawandel. Diese neuen Bedrohungen kannten keine ideologischen Grenzen und erforderten eine Art der Zusammenarbeit, die während des Kalten Krieges undenkbar gewesen wäre. Der 11. September 2001 lehrte Amerika, dass der Sieg im Kalten Krieg nicht das Ende der Geschichte bedeutete, sondern nur den Beginn einer neuen, noch komplexeren Erzählung. Die Türme, die in New York fielen, waren mehr als Gebäude. Sie waren Symbole für die Verwundbarkeit einer Supermacht, die gelernt hatte, dass Macht nicht automatisch Sicherheit bedeutet. Der Terrorismus bewies, dass die größten Bedrohungen des neuen Jahrhunderts nicht von Staaten ausgehen würden, sondern von Ideen. Ideen, die so radikal waren, dass sie bereit waren, alles zu zerstören, was sie nicht erobern konnten. Putin, der aus den Trümmern des russischen Chaos hervorkroch, verkörperte eine neue Art des Autoritarismus. Einen, der nicht auf Ideologie, sondern auf Nostalgie beruhte. Sein Russland war kein kommunistischer Staat, sondern ein postmodernes Imperium, das die Methoden des Kalten Krieges mit den Technologien des 21. Jahrhunderts kombinierte. Die Annexion der Krim, die Einmischung in westliche Wahlen, die hybriden Kriege, all das waren Echos des Kalten Krieges, aber ohne dessen ideologische Klarheit. China erwachte als wirtschaftlicher Gigant, der bewies, dass man kommunistisch in der Politik und kapitalistisch in der Wirtschaft sein konnte. Eine Kombination, die alle westlichen Theorien über die Unvereinbarkeit von Freiheit und Kontrolle in Frage stellte. Es war, als würde ein alter Gegner des Kalten Krieges die Regeln des Spiels völlig neu schreiben. Die NATO, einst als Bollwerk gegen die sowjetische Expansion gegründet, suchte nach neuen Aufgaben in einer Welt, in der die ursprüngliche Bedrohung verschwunden war. Die Erweiterung nach Osten brachte neue Sicherheit, aber auch neue Spannungen mit einem Russland, das sich eingekreist fühlte. Das Vermächtnis des Kalten Krieges liegt nicht in den spezifischen Lektionen über Kommunismus oder Kapitalismus, sondern in den universellen Wahrheiten über die menschliche Natur. Dass Menschen sowohl zu unvorstellbarer Grausamkeit als auch zu außergewöhnlicher Großzügigkeit fähig sind, dass Ideologien sterben, aber die Sehnsucht nach Macht ewig ist und dass jede Generation ihre eigenen Dämonen erschaffen und überwinden muss. Die Welt heute ist weder die kommunistische Utopie, von der Lenin träumte, noch die demokratische Idylle, die Reagan versprach. Sie ist etwas Komplexeres, ein Ort, an dem alte Rivalitäten in neuen Formen fortbestehen und wo die Menschheit immer noch lernen muss, mit sich selbst zu leben. Die Geschichte des Kalten Krieges endet nicht mit dem Fall der Berliner Mauer oder dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie lebt weiter in jedem Moment, in dem Menschen zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Idealen und Realität, zwischen Hoffnung und Angst wählen müssen. Das ist ihr wahres Vermächtnis, die Erkenntnis, dass der Kampf um die Seele der Menschheit niemals wirklich endet.